Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil zum Bauernaufstand, beziehungsweise dem großen Bauernkrieg von 1525. Nachdem wir letzte Folge über die Vorgeschichte und die sozialen und ökonomischen Veränderungen im ausgehenden Mittelalter, vor allem Süddeutschland, gesprochen haben, geht es heute um den eigentlichen Bauernkrieg, den eigentlichen Aufstand, die Schlachten und die langanhaltenden Folgen davon. Unter anderem, kleiner Teaser schon, das Ende der Burgen in Deutschland, was bisher ein bisschen zu kurz kam, meiner Meinung nach, weil wir uns ja sehr auf die sozioökonomischen Gegebenheiten und Veränderungen konzentriert haben, ist die Militärtechnik. Also, dass sie in der Zeit eben auch sehr viel Spannendes militärtechnisch verändert. Und das wird in der heutigen Folge, wenn wir ein bisschen mehr über die Schlachten reden und den eigentlichen Kriegsverlauf des Jahres 1525, dann wird es, glaube ich, eine Rolle spielen, dass wir uns da noch kurz eindenken. Denn das Militärwesen des Spätmittelalters basierte grundlegend auf zwei Hauptsäulen. Also das System davor, dem gepanzerten Ritter, der als Vassal seines Lehnsherrn einen Lehnseid geleistet hat und in den Kampf zieht, gemeinsam mit seiner Rotte an Kriegsknechten und Gefolge. Und auf der anderen Seite ein Volksaufgebot, zur allgemeinen Landesverteidigung zum Beispiel waren die Bürger der Städte zur Verteidigung ihrer Mauern verpflichtet. Neben diesen feudalistisch geprägten Hirn, wie wir die uns klassisch vorstellen, so im Mittelalter, warben Landesherren und erstarkende Städte, aber, na, wir haben letztes Mal darüber geredet, mit dem immer wichtiger werdenden Bargeld, in zunehmendem Maße eben auch besoldete Fußsoldaten für einzelne Feldzüge an, und stellen dadurch das Kriegsmonopol des Ritterstandes in Frage. Solche Söldnerhaufen waren dann ein relativ bunt gemischtes Bild und hatten keine eindeutige einheitliche Taktik oder oft nicht einmal eine gemeinsame Sprache. Also neben militärisch ausgebildeten Berufskriegern aus Nordafrika, in den Quellen wird als Sarazenen beschrieben, und Genueser Armbrustschützen, also Genua eben eine Stadt, die ihre Bürger an der Armbrust sehr erfolgreich ausgebildet hat und die dann exportiert hat für Geld. Neben solchen berufsprofessionellen Soldaten strömten auch immer wieder Bauernkrieger aus irgendwelchen Aufständen zum Beispiel oder Vagabunden zu den Werbern, die solche Söldnerhaufen zusammengestellt haben. Und zu der Zeit wird es aber immer wichtiger, solche Söldnerhaufen auf seiner Seite zu haben, weil wir im ausgehenden Mittelalter einige Schlachten haben oder historische Ereignisse, wo es sich eben bewiesen hat, dass ein disziplinierter Haufen von Leuten mit langen Stangen und einer Hellebarde oder irgendwas Spitzen dran durchaus in der Lage sind, sich mit Rittern oder schwerer Reiterei zu messen. Die erste Schlacht, die das wahrscheinlich so richtig bewiesen hat, war die Schlacht der Goldenen Spuren vom 11. Juli 1302, in dem ein flämisches, also heutiges Belgien, ein flämisches Volksheer zu Fuß ein etwa gleich großes französisches Ritterheer vernichtend schlug. Da wurden dann die goldenen Spuren der französischen Adelsschicht an die Bauern verteilt, deswegen heißt die Goldene Spurenschlacht. Und das war auf jeden Fall erschütternd für das Rittertum, dass es in der Lage war, da irgendwie gleich große Heere geschlagen zu werden, die professionellen Soldaten von den Volksheeren. Die Hussiten, über die wir letztes Mal schon geredet haben, also die Anhänger von Jan Hus und der Aufstand der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, war da zusätzlich noch gestützt auf die Neuerungen der Wagenburg und von Feuerwaffen von frühen, die von denen sehr schlau eingesetzt wurden. Also wenn man dann eben keine professionellen Soldaten hat, die Leute aber mit relativ einfach zu bedienenden Armbrüsten, Stangenwaffen und Gewehren in die Wagenburg setzt, dann können die sich doch auch verteidigen. Die rennen vor allem nicht weg und dann ist die Disziplin gar nicht mehr so entscheidend, so ähnlich wie in der Antike bei den Hopliten, weil ich in dieser festen Formation bin und einfach nur meinen relativ einfachen Job, die Waffe laden, zielen und schießen habe, anstatt jetzt jahrelang trainieren zu müssen, wie ich in einer 60 Kilogramm schweren Rüstung auf dem Pferd sitzen kann und irgendwie doch effektiv. Das dritte Beispiel neben den flämischen Aufständischen und den Hussiten sind dann die Schweizer Eidgenossen, die eben im Laufe des 14. Jahrhunderts bis ins 15. Jahrhundert hinein beweisen, dass man als disziplinierte Volksmiliz zu dieser Zeit wirklich was reißen kann. Also die Schweizer schlagen die Österreicher, die habsburgischen Österreichischer vernichtend in Sempach 1386 und 1477 dann bei der Schlacht von Nancy der entscheidende Sieg über Karl den Kühnen der Burgunder. Da hat die Schweiz quasi in alle Richtungen, nach Osten hin die Habsburger, nach Westen hin die Burgunder, immer wieder bezwungen und sich damit, zeitweise haben sie sogar dann Norditalien besetzt. Und da hat die Schweiz sich ihre heutige diplomatische Immunität erstritten in der Zeit. Die Schweizer waren so effektiv und haben diesen Gewalthaufen als neue militärische Entwicklung so revolutioniert und vorangetrieben, dass danach alle europäischen Herrscher die Schweizer haben wollten als Elitetruppen auf ihrer Seite. Und dann hat man sich eben geeinigt zu sagen, die Schweiz wird neutrales Territorium, bekommen eine eigene Eidgenossenschaft, keiner darf Krieg mit der Schweiz führen und jeder darf sich die Schweizer für seine Kriege anheuern. Und das war dann der Beginn der Zeit des Söldnertums der Schweizer. Und deswegen hat heute der Papst auch, also ganz kurz Variante, eine Schweizer Garde immer noch. Das stammt eben aus dieser Zeit. Und deswegen haben die auch so lustige Uniformen an, weil damals die Leute eben so rumgelaufen sind. Genau, diese drei Beispiele haben dann bis ins 14., 15. Jahrhundert hinein eben bewiesen, dass Söldnerhaufen und diese Gewalthaufen sehr effektiv waren in der Kriegsführung und wurden immer wichtiger. Und das hat dann langfristig oder hat dann eben die zur Zeit von Maximilian I. und auch zur Zeit der Bauernaufstände, über die wir jetzt in den beiden Folgen reden, dazu geführt, dass in Deutschland auch das Landsknechtstum entstand. Diese Art von meist deutschen Söldnern, die für ihre Effizienz und Disziplin bekannt waren, aber genauso bekannt waren eben für ihr Plündern und sobald eben die Gefahr, dass sobald man sie nicht bezahlt, sie den ganzen Landstrich in Schutt und Asche legen und plündern. Der Landsknechtsmythos begegnet uns dann später in den Folgen immer wieder, wenn sich dann da zum Beispiel die Freikorps nach dem Ersten Weltkrieg darauf beziehen oder die SA und die SS dann später. Also dieser Freikorps-Mythos geht quasi auf diese Zeit Maximilians des Ersten zurück und die Zeit, über die wir hier reden, da wird viel moderner Mythos auf jeden Fall auch mitgeschaffen. Ja, das wollte ich noch so einwerfen, damit ihr ein bisschen eine Vorstellung habt, wer da aufeinander trifft. Wir sind in dieser Zeit, wo es noch Ritter gibt, aber die Ritter schon Pistolen benutzen. Auf Englisch heißt das eben die Pike and Shot Era, die Pike und Schusszeit, also diese spannende Zeit, wo schon geschossen wird, aber die Gewehre noch nicht so gut sind, dass man auf die Kavallerie und die anderen verzichten kann, also die Infanterie. Und da kommt es eben zu diesem Gewalthaufen, wo hunderte Mann, tausende Mann mit langen Piken bewaffnet, gemeinsam mit Schützen eine Art Igelhaufen, eine Art moderne Phalanx bilden, um sich vor Kavallerie zu schützen. Ja. Das Ganze führt dann auch zu lustigen Auswechsel wie dem Salpetermangel, weil wenn man auf einmal jetzt anfängt zu schießen auch, also Kanonen und Gewehre einsetzt, dann braucht man dafür ja Schwarzpulver. Und wo bekommt man Schwarzpulver her? Das ist gar nicht so einfach. Dafür muss man Salpeter, also Kaliumnitrat, beziehungsweise das Ausgangsmaterial Kalksalpeter sammeln und beschaffen, um eben Schwarzpulver herzustellen. Und sobald das irgendwie, also sobald das Schwarzpulver und das Gewehr Einzug genommen haben in die europäische Kriegsführung, gab es einen extremen Mangel daran, der erst im frühen, also in 1820er Jahren dann behoben wurde, als in Südamerika große Salpetvorkommen gefunden wurden, die auf Vogelscheiße basieren, also wo viel Vogelscheiße gefunden wurde. Das Ganze wird auch zur Herstellung von Dünger verwendet oder war lange Zeit das einzige Ausgangsmaterial mit für Dünger. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man was zum Dünger und zum Schwarzpulver herstellen braucht, dann gibt es davon nie genug im Europa der frühen Neuzeit. Dieses Salpeter haben dann sogenannte Salpetersieder eben eintreiben müssen, eine neu geschaffene Berufsbezeichnung. Und die waren extrem unbeliebt, denn der Salpeterer oder Salpetersieder musste durchs Land von Dorf zu Dorf ziehen und hatte die Vollmacht des Landesherrn, alle Anwesen von Bauern oder auch sonst Adligen oder anderen Menschen zu durchwühlen. Er durfte die Böden von Stuben und Kammern aufreißen, also wirklich ein Haus auseinanderreißen, Mauerstücke herausbrechen, Balken absägen und die salpeterhaltigen Teile mitnehmen. Also der hat dein Haus demontiert und Teile davon mitgenommen. Dann hat er sich mit den mitgenommenen Sachen in seiner Salpeterhütte verkrochen und hat dort das herausgekocht in einer Sudpfanne. Deswegen auch das Sieden, quasi über Salz sieden, wo etwas gesiedet, erhitzt wird. Und bekommt dann am Ende Kalisalpeter eben, den er abgegeben hat. Aber die waren so eine richtige Landplage, weil, das bildet sich eben auch vor allem im Abort, also auf dem Klo, die Ausdünstung von Urin und so, wenn die Wand hochsteigen, da bilden sich dann so Ablagerungen, die man verwenden kann, eben, um das auszukochen. Und dann, ja, stell dir mal vor, kommt jemand morgens, klingelt bei dir, nimmt deine halbe Toilette auseinander, kratzt irgendwie die Wände ab und verschwindet wieder und lässt dich mit dem ganzen Gesudel zurück. Und das war ein Problem für die Leute bis ins 18. Jahrhundert hinein. Also das beginnt hier und wird jahrhundertelang zu einem Problem, inklusive dann, als das Ganze nicht mehr notwendig war, Aufstände der Salpetersiedler, weil sie ja ihren Job verloren hatten, nur weil jetzt in Südamerika da große Vorkommnisse von Salpeter gefunden wurden. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen eine Vorstellung, in was für einer Welt wir uns hier bewegen. Wie da gekämpft werden wird heute. Jetzt geht's weiter mit dem Text zum Deutschen Bauernkrieg. Und ja, es wird blutig. Jetzt zum Mikrolevel. Am 4. April 1525 versammelten sich 5000 Bauern bei Leipheim, deswegen heißen die auch der Leipheimer Haufen. Eine Schar von 5 Kompanien und etwa 25 Leipheimer Bürgern bezog westlich der Stadt Aufstellung. Die Aufklärer des Bundes berichteten Georg Truches von Waldburg, dass die Bauern gut bewaffnet waren. Sie verfügten über Kanonen mit Pulver und Schrot und waren 3.000 bis 4.000 Mann stark. Sie nahmen eine ziemlich starke Stellung am Ostufer der Biber ein und hatten eine Wagenburg errichtet, ähnlich wie die Hussiten 17 Jahre davor. Also es wurde schon auch gelernt und versucht, diese Erfolge der Hussiten zu wiederholen. Und wir sehen, die Bauern waren auch nicht, wie wir das stereotypisch immer so denken, nur mit Dreschflegeln und Sensen bewaffnet. Wie das die Taboriten berühmterweise, auch die hussitischen Heere hatten ihre Taboritenabteilung mit Bauern mit Dreschflegeln und dann ihre eigene Kanonenabteilung. Es war schon auch mit modernen Mitteln gekämpft und es gab auch Bauernhaufen oder Aufstandsgebiete, wo mit den ersten Plünderungen ein eigenes Söldnerheer finanziert wurde, was dann also auf Seiten der Bauern gekämpft hat. Es waren also nicht immer nur Amateure am Werk, überraschenderweise vielleicht. Was die Adeligen immer sehr gut gemacht haben und in diesem Fall auch der Truches beim Leipheimer Haufen ist, er hat verhandelt mit den Bauern und hat in der Zeit aber seine Truppen auf eine positivere Position gebracht. Also so ganz klassische Trickserei. Ich verhandle, bis ich in der perfekten Stellung bin. Sobald er dann die Verhandlungen abgebrochen hat, nahm er die Hauptgruppe aus Kanonen unter Beschuss. Und als die Bauern dann die Größe der Hauptstreitmacht sahen, die dagegen sie zog in Leipheim, die der Truches mobilisiert hatte. Es waren 1500 Pferde, 7000 Fußsoldaten, Landsknechte und 18 Feldgeschütze, begannen sie einen geordneten Rückzug. Der geordnete Rückzug funktionierte aber so mittel, weil sie in dem Fall wenig militärische Erfahrung hatten. Von den etwa 4000 Bauern, die diese befestigte Stellung besetzt hatten, konnten 2000, also die Hälfte, nach Leipheim zurückkommen. Andere versuchten, über die Donau zu entkommen und 400 von ihnen ertranken dort. Weitere 500 wurde von den Pferdeeinheiten des Truches niedergemacht. Also wir sehen, die Bauern versammeln sich, positionieren sich, machen eigentlich alles erstmal richtig, aber dann verläuft sich das Ganze. Es wird ein bisschen verhandelt, dann werden sie beschossen, dann sagen sie, das sind uns doch zu viele, die Armee ist uns doch zu viel. Dann ziehen sie sich in Einzelteilen zurück und werden dann auch beim Rückzug teilweise von den Reitereien abgefangen, teilweise sind sie keine besonders guten Schwimmer, warum geht man dann durch die Donau? Und teilweise schaffen sie es zurück. Aber das ist so ein erster Eindruck, die erste kleine Nichtschlacht des Bauernkrieges, die schon ein bisschen erklärt, wie es laufen wird für die deutschen Bauern.
Ja, schade.
Wir haben in der Folge mit Götz von Berliching ja schon mal über die Weinsberger Bluttat geredet, ja, die jetzt dann nächstes Jahr ihr 500-jähriges Jubiläum hat, wo die Stadt Weinsberg erstürmt wurde und die adeligen Grundherren den Spießrutenlauf machen mussten und zu Tode geschlagen wurden, während ein Dudelsackspieler lustige Musik dazu gespielt hat. Weinsberg wurde zu der Zeit auch vor allem erstürmt und eingenommen, weil ein Teil der Garnison von Weinsberg in Italien gerade im Einsatz war im Krieg. Es war also ein sehr vorteilhafter Zeitpunkt auch für die Bauern Weinsberg zu stürmen, weil die professionellen Verteidiger gerade woanders unterwegs waren. Und diese Dieses Massaker von Weinsberg, wo, wie es genannt wird, wo die Oberschicht zu Tode geprügelt wird, führt dann zu einer regelrechten Panik in Deutschland und unter den Herrschenden. Und auch Martin Luther, der anfangs ja gewisse Sympathien für die Bauern zeigte und dessen Schriften, wie zum Beispiel Freiheit eines Christenmenschen von 1520, in denen steht, dass ein Christenmensch ein Herr über alle Dinge und niemandem untertan sei, wie seine deutsche Übersetzung des Neuen Testamentes von 1522, durchaus wichtige Auslöser dieser Aufstände waren, dass auf einmal die Bauern des Neuen Testaments selber lesen konnten auch und Luther so Sachen gesagt hat wie, wir sind niemandes untertan als freie Christenmenschen. Das sind ja schon Ideen, die zu dieser Zeit eine gewisse Sprengkraft besitzen. Nach dem Massaker von Weinsberg distanziert sich dann aber Luther, der ursprünglich diese Sympathien hatte für die Bauern, und nahm die Blutzart zum Anlass für seine Schrift Wider die mörderischen Rotten der Bauern. Ja, genau. Und da habe ich jetzt mal ein Zitat, zwei Zitate rausgesucht. Der erste ein bisschen neueren Deutschen und der zweite aus dem originalen Lutherdeutsch.
Wider die mörderischen und räuberischen Rotten der Bauern. Man soll sie zerschmeißen, würgen, stechen, heimlich und öffentlich. Wer da kann, wie man einen tollen Hund erschlagen muss.
Das hat mich an das Ende von Der Prozess erinnert, wo Kafka schreibt, dass K.
Stirbt wie ein Hund. Ja.
Und das fordert hier Luther für alle Bauern. Also Luther tatsächlich ein unglaublicher Prolet und Polemiker. Und jemand, der, ja, dem dieses Christliche, das er gerade noch so vor wenigen Jahren so hochgehalten hat, dass es das freie Gut sei und, ne, wird jetzt hier radikal zum Ermorden und zum Totschlag aufgerufen. Und zwar an allen. Ja, lies gerne noch das zweite Zitat direkt vor.
Okay, ich werde mich bemühen. Trump, Herren, loseti, retteti, helfti. Erbarmet euch der armen Leute. Steche, schlage, würge hie, wer da kann, bleibst du trüber tot. Wohl dir, seliglicheren Tod, kannst du nimmermehr überkommen. Denn du stirbst in Gehorsam göttlichs Worts und Befehls roh. Am 13. und im Dienst der Liebe. Deinen Nähesten zu retten aus der Hellen und Teufelsbanden, so bitte ich nu, fliehe von den Bavren, wer da kann, als vom Teufel selbst. Die aber nicht fliehen, bitte ich, Gott wollte sie erleuchten und bekehren. Welche aber nicht zu bekehren sind, da gebe Gott, dass sie kein Glück noch gelingen haben müssen. Hier spreche ein ekliger, frommer Christ Amen. Denn das Gepett ist recht und gut und gefället Gott wohl. Das weiß ich. Dunkt das jemand zu hart, der denke, dass unträglich ist Aufruhr und alle Stünde der Welt Verstörung zu warten sei?
Die Vorstellung, dass als ein guter Christenmensch hier die Bauern totschlägt und dass er wünscht, sie wären doch, sie würden aufhören und sich konvertieren lassen und aufhören mit ihren Forderungen, aber wenn sie das nicht tun, dann müssen sie niedergemacht werden und natürlich gottgefällig sie niederzumachen. Ja, und wir sehen hier einfach Luther, der am Anfang so versucht hat, noch so relativ volksnah zu sein, der dann aber zu diesem Zeitpunkt schon in Anführungszeichen entführt wurde und auf der Wartburg sitzt. Und ja, mittlerweile mit seinen adligen Freunden rumhängt und seine adligen Protektoren hat. Und die Reformation wird zu diesem Zeitpunkt schon auch zunehmend von einer Reformation von unten zu einer Reformation von oben, wie das in Deutschland in der Geschichte immer wieder so ist. Alles, was erfolgreich umgesetzt wird, kommt von oben und nicht von unten. Da können wir mal eine eigene Folge machen über Maßnahmen, die eigentlich von unten hätten kommen können und dann von oben kamen, aber stattdessen. Und dass es die Reformation in Deutschland zu so einem adligen Ding wird, wo dann der Landesherrscher dann irgendwann auch entscheidet, was die Leute unten zu glauben haben. Und das ja nicht so ganz konform geht mit den ursprünglichen Ideen eines freien Christenmenschen, wie sich das Luther vielleicht überlegt hat. Als Folge der Bluttat von Weinsberg verfolgte dann der Adel mit großer Brutalität die Bauern, auch infolge des Aufrufs von Luther. Und gezielt wurde eben Rohrbach, einer der Bauernführer, verfolgt, aber auch die Stadt Weinsberg selbst wurde mit für die Taten der Bauern verantwortlich gemacht. Rohrbach selber wurde dann gefangen genommen am 20. oder 21. Mai bei Heilbronn verbrannt. Dasselbe Schicksal hatte 8 Tage davor bereits dem Pfeifer Nonnenmacher erteilt, also den Dudelsackspieler,
der das Ganze so schön begleitet hat, der wurde ja auch verbrannt. Weinsberg wurde am 21. Mai dann von einem Heer des Schwäbischen Bundes vollkommen zerstört, musste zahlreiche Bußen verrichten und Strafen zahlen und ging seiner Stadtrechte verlustig, die es erst 1553 zurückerhielt. Also Weinsberg wurde extrem dafür bestraft, die gesamte Bürgerschaft, dass sie es zugelassen haben, dass da die Funktionselite getötet wurde, obwohl die da natürlich da nichts für konnten. Und deswegen kam dann auch Berliching mit rein, weil gesagt wurde, wir brauchen jemanden, der nicht wie Rohrbach die ganze Sache führt. Und dann, ne, da, also kommt euch zur anderen Folge, hört euch gerne unsere Götz von Berliching-Folge an, als dann der lichte helle Haufen auf einmal vor der Hornburg auftaucht und ihn dazu nötigt, als alter Mann, doch nochmal in den Krieg zu ziehen, obwohl er dem Kaiser versprochen hat, das nicht mehr zu tun. Es gibt aber jetzt zu Luther, der ja erst pro und dann kontra war als Reformator, auch ein berühmtes Gegenbeispiel, nämlich Thomas Münzer. Hast du schon mal von Thomas Münzer gehört?
Noch nicht, nee.
Also Thomas Münzer hatte die als Flagge lustigerweise die Regenbogenfahne. Weiße Fahne mit einem Regenbogen drauf und den Worten Verbum Domini maneat in aeternum. Das Wort des Herrn bleibe in Ewigkeit.
Okay, ein bisschen eine andere Message als heute.
Ein bisschen, aber minimal. Ja, der Regenbogen aus der Geschichte von Noah als Versprechen Gottes, dass er keine Sintflut mehr wiederbringen lässt und als Pakt mit den Menschen, dass er jetzt ab jetzt auf sie wirklich aufpasst. Das erste Mal hat er kurz weggeschaut, sich mit anderen Sachen beschäftigt, ging schief, muss man Sintflut machen, großen Reset und dann dir mit Noah, Regenbogen, here we go, Menschheit. Take two. Ja. Thomas Münzer hatte spannenderweise eben so eine gesamtdeutsche und eine deutlich sozialrevolutionärere Herangehensweise an die Reformation als Luther und hat auch selber mit dem Schwert in der Hand gekämpft, was eine ganz spannende Dualität zwischen Prediger, Reformatorischem und Krieger ist. Am Anfang war Münzer noch Anhänger, also einer der sehr frühen Anhänger von Luther, stand dann aber zunehmend mit den Bauernkriegen im Gegensatz zu ihm, weil er sich für eine gewaltsame Befreiung der Bauern einsetzte. Und ja, in Mühlhausen, wo er als Pfarrer tätig war, auch als Agitator auftrat und gezielt zum Aufstand aufrief. Er versuchte in Mühlhausen eine gerechtere Gesellschaftsordnung umzusetzen, was ich sehr spannend fand. Privilegien wurden aufgehoben, also des Adels oder von Klöstern. Klöster wurden aufgelöst, Räume für Obdachlose geschaffen, eine Armenspeisung wurde eingerichtet und er forderte die, Zitat, Gemeinschaft aller Güter, die gleiche Verpflichtung aller zur Arbeit und die Abschaffung aller Obrigkeit. Also hört sich alles ein bisschen protokommunistisch an. Ja, und, deswegen haben wir auch das große Gedenken an Münzer, fand deswegen auch vor allem in der DDR statt, wo er zum Beispiel auf dem 5-Mark-Schein drauf war. Und es gibt deswegen auch den Gedenktag von Münzer im Mai irgendwie im evangelischen Kalender. Und vor allem über die DDR wurde da auch so ein Personenkult um Münzer irgendwie geschaffen. Ich habe ja ein schönes Zitat von ihm noch, zum Glück in modernerem Deutsch.
Puh. Was tun aber unsere Fürsten? Sie nehmen sich des Regiments nicht an, hören die armen Leute nicht, sprechen nicht recht, halten die Straßen nicht rein, wehren nicht Mord und Raub, strafen kein Frevel und Mutwill, verteidigen nicht die Witwen und Waisen, helfen nicht den Armen zurecht, schaffen nicht, dass die Jugend recht erzogen wird zu Guten, fördern nicht Gottes Dienst, so doch um solche Ursach willen Gott Uberkeit eingesetzt hat, sondern verderben allein die Armen je mehr und mehr mit neuen Beschwerden, brauchen ihres Macht nicht zur Erhaltung des Friedens, sondern zu eigenem Trutz, dass je einer seinen Nachbauern stark genug sei, verderben Land und Leut mit unnötigen Kriegen, rauben, brennen, morden. Das sind die fürstlichen Tugenden.
Ja, recht hat er. Also diese komplett sinnlos gewordene Funktionselite, die nur den eigenen Machtgewinn im Sinn hat, ne? Und nichts mehr mit Schutz der Bevölkerung eigentlich groß zu tun hat zu diesem Zeitpunkt. Ja, am 29. April gipfelten dann die bäuerlichen Proteste in Thüringen, wo auch Mühlhausen liegt, in einem offenen Aufstand. Große Teile der Stadtbevölkerung schlossen sich den Aufständigen an. Gemeinsam zogen sie durch die Lande und stürmten das Schloss des Grafen von Schwarzburg. In den folgenden Tagen sammelte sich eine große Zahl von Aufständischen auf den Feldern rund um die Stadt. Als Münster am 11. Mai mit 300 Kämpfern aus Mühlhausen eintraf, lagerten noch mehrere tausend Bauern der umliegenden Gütern auf den Feldern und Weiden. Also Festivalstimmung, stelle ich mir auf jeden Fall vor. Am Ende war das Bauern- und Stadtheer, also hier auch wieder, hier sehen wir eine Kooperation in diesem Bereich zwischen der Stadtbevölkerung und den Bauern. Ist nicht überall so. Gerade Städte im Südwesten, die sehr fortschrittlich in Anführungszeichen zu der Zeit sind und viel von eine starke Händlerschicht haben, die im Bürgerrat sitzt und so, widersetzen sich die Städte auch ganz gezielt und sind die, die den Bauernaufstand am härtesten mitbekämpfen. Aber hier in Thüringen sehen wir da einfach eine Kooperation. Der Landgraf Philipp von Hessen und Herzog Georg von Sachsen waren aber Münster zu diesem Zeitpunkt schon auf der Spur und lenkten ihre Landsknechtstruppen in Richtung Frankenhausen. Am 15. Mai besiegten gemeinsame Truppen von Landgraf Philipp I. und eben Georg Herzog von Sachsen die Bauern unter Münster bei Frankenhausen in der Grafschaft Schwarzburg. Von den Truppen der Fürsten, das waren fast 6000 Landsknechtssöldner, die angeheuert wurden mit Geld, die sehr erfahren waren, professionelle Soldaten, gut ausgerüstet, gut bezahlt. Ja. Und die Bauern hatten im Vergleich zu denen natürlich keine große militärische Erfahrung, weil sie ja wahrscheinlich noch nie im Krieg waren oder wenn dann mal ein paar Belagerungen auf der anderen Seite durchgemacht haben als Stadtbewohner. Die Opferzahlen von dieser Schlacht sind recht unzuverlässig, aber die Schätzungen reichen von 3.000 bis 10.000 toten Bauern und Stadtbewohnern. Also einem extremen Massaker, nachdem die gebrochen und verfolgt wurden dann auch von den Reitern. Die Landsknechte und die Truppen der Fürsten hatten 6 Opfer zu beklagen, von denen 2 nur verwundet waren. Also 4 Tote und 2 Verwundete.
Cool.
Im Vergleich zu 3.000 bis 10.000 Toten auf der anderen Seite. Also ein extremes Fiasko, eine totale Niederschlagung. Und hier sehen wir diesen Unterschied zwischen die Dithmarsche Bauernrepublik, über die wir mal eine Folge machen werden, hat sich sehr erfolgreich gegen ein zahlenmäßig überlegenes Heer aus Dänemark zur Wehr gesetzt. Die Hussiten haben teilweise, also da sehen die Verhältnisse anders aus. Das sind 3 Knappen und 2 Frauen aus der Küche. Und also so 5 Leute auf so einem Wagen oben auf dem Hügel und die schlagen irgendwie 30 Ritter zurück, erfolgreich. Und hier haben wir bei den deutschen Bauernaufständen immer das extreme Gegenteil davon. Die Bauern kommen auf keinen grünen Zweig auf dem Schlachtfeld. Es ist, als hätte Luthers Fluch wirklich funktioniert, den er da ausgesprochen hat in seiner Schrift. Das Ganze führt dann dazu, dass Münzer auch gefangen genommen wird, kurz nach der Schlacht. Er wird extrem gefoltert und am 27. Mai in Mühlhausen dann hingerichtet. Damit ist der Aufstand in Thüringen beendet, weil katastrophale Niederlage. Die Schlacht bei Böblingen ist so ein bisschen das Äquivalent eines Äquivalents im Südwesten Deutschlands, wo ja auch das Zentrum des Aufstandes mitlag. Die Schlacht bei Böblingen am 12. Mai 1525 war vielleicht opferzahltechnisch die größte Schlacht des Krieges. Der vorhin schon erwähnte Trostes von Waldburg hatte sein Lager in Rottenburg aufgeschlagen, ob der Tauber. Und die Bauern bekamen das mit und marschierten ihm entgegen. Ja, das Problem der Bauernheere, was sie immer wieder haben, ist, dass sie sich aufteilen. Auch in diesem Fall teilt sich das Bauernheer in 3 bis 4 Gruppen auf und werden dann einzeln eingekesselt und geschlagen von den Truppen des Waldburger Truchses und des Schwäbischen Bundes. Während das Bauernheer 3000 Bauern verloren hat, hier gehen auch die Schätzungen zwischen 2.000 und 9.000 weit auseinander, hat der Bund nicht mehr als 40 Soldaten verloren.
Also ja, schmerzhafte Niederlagen sind das.
Das sind so Niederlagen wie, keine Ahnung, in so einem Anime oder so, wo der eine Held 10.000 Gegner vernichtet. Also es kam auf keinen grünen Zweig. Und auch die in der letzten Folge schon erwähnte Schlacht bei Würzburg dann am 4. Juni gegen den hellen, lichten Haufen, den unser lieber Götz von Berlichingen angeführt hat und der sich ja dann kurzfristig verpisst hat über Nacht. Und am nächsten Tag kam es zur großen Schlacht und da verloren die Bauern auch innerhalb von wenigen Stunden 8.000 Mann. Ja, Wir sehen, die Bauern hatten keinen Erfolg gegen die professionellen angeheuerten Söldner. Und wer hat die bezahlt nochmal? Ich glaube, ich habe es jetzt in der anderen Folge größtenteils erwähnt, aber die wurden von den Fuggern mitfinanziert. Also wir sehen hier ganz klar, dass dieser Gesellschaftskonflikt auch auf dem Schlachtfeld ausgetragen wird und mit sehr ungleichen Mitteln die sehr erfolgreichen, sehr reichen Handelsgesellschaften finanzieren für den Adel, die Soldaten, für den Schwäbischen Bund, das Heer zum Beispiel, um die Aufstände niederzuschlagen und um ihren gesellschaftlichen Vorteil und ihre Stellung, ihr zunehmenden Machtzuwachs zu erhalten. Ohne dabei aber selber so gezielt Zentrum der Aufmerksamkeit der Bauern zu werden. Bis zum September 1525 kam es dann zu immer wieder kleineren Aufständen, die aber alle militärisch niedergeschlagen wurden und nie wieder die Größen von 1525 erreicht haben. Was macht man jetzt? Jetzt wurden die niedergeschlagen. Du hast eine extrem unzufriedene Bevölkerung, die jetzt einfach befriedet wurde mit Gewalt. Und ganze Landstriche sind wahrscheinlich entvölkert von den Verlusten da. Da fehlen auf jeden Fall in einigen Dörfern jetzt Leute. Die Todeszahlen insgesamt werden so zwischen 70.000 und 80.000 geschätzt, was bedeuten würde, dass in den Aufstandsgebieten 2,5 bis 3% der Gesamtbevölkerung durch die Bauernaufstände innerhalb von einem Jahr getötet wurden.
Ja, das ist crazy.
Das ist crazy und es wird 100 Jahre später im 30-jährigen Krieg nochmal schlimmer, wenn in diesen Gebieten, wo jetzt auch Bauernaufstand gemacht wurde, von Südwesten nach Nordosten in Deutschland, teilweise 2/3 der Bevölkerung entvölkert werden. Also im Vergleich zum 30-jährigen Krieg, ist dann auch 30 Mal so lang wie dieser Aufstand, aber sehen wir da schon einen Ausblick auf die extreme Gewalt, die in diesen Gebieten dann dominieren wird für eine lange Zeit leider.
Ja. In einem Jahr 3% der Gesamtbevölkerung, das ist schon, ja.
Also vom gesamten Heiligen Römischen Reich waren es, glaube ich, nur so 0,7% oder so. Aber in den Aufstandsgebieten, wo du es auch gemerkt hast, ne, wo dann auch 2 bis 3% der Leute gefehlt haben auf einmal tatsächlich im Alltag. Ja, und gleichzeitig sind viele der Bauern, die geschlagen wurden, haben sich dann ein bisschen geheim in die Wälder zurückgezogen und haben Räuberbanden gegründet und so diese Idee, dass es Gesetzlosen, der im Wald lebt und der Leute überfällt, so eine Bauerntruppe wird da infolge der Bauernaufstände nochmal geschaffen in Deutschland auch. Viele der Strukturen der bäuerlichen Selbstbestimmung werden endgültig abgeschafft regional, was dazu führt, dass 80-90% der Bevölkerung von irgendwelchen basisdemokratischen Prozessen, die es dann doch schon gab, auf regionale Ebene ausgeschlossen werden. Weil da das Kapital, das Geld der Fugger und die Oberschicht mit ihren Söldnern gewonnen hat, haben dann die Bauern gar nichts mehr zu sagen. Und alles wird gegen ihre Forderungen noch verschärft und noch radikaler durchgesetzt. Nach der Abkehr von Luther dann auch, von der Massenbewegung der Reformation und von den Bauern, wird die Reformation, wie schon erwähnt, zu einer Reformation von oben durch die Fürsten. Und die Reformation verspielt sich damit vor allem im süddeutschen Raum sehr viel Popularität unter den Bauern. Das darf man nicht unterschätzen. Der Grund, warum Süddeutschland so katholisch noch ist, ist quasi schon auch sind die Habsburger natürlich, aber im Erweiterten auch das verlorene Vertrauen der Bauern hier in Luther und die Aufstände. Die haben sich selbst ja als evangelische Bauerngemeinschaft bezeichnet und so und wurden dann von ihren Vorbildern verraten tatsächlich. Die Niederlage war sogar so radikal, dass es in den nächsten 300 Jahren kaum noch zu großen Bauernaufständen kommen wird in Deutschland. Es liegt auch daran, die Haushalte mussten pro Haushalt 6 bis 10 Gulden Schadensersatz zahlen und hatten darüber auch noch andere, also die waren alle hoch verschuldet nach dieser Niederlage und davon konnten die sich auch finanziell ganz lang nicht mehr erholen, weil jetzt waren sie wirklich, jetzt waren wirklich alle Privilegien weg, die man sich im 14. Jahrhundert noch erarbeitet hatte vielleicht. Auch die verstärkten Auswanderungswellen nach Nordamerika im 17. und 18. Jahrhundert werden hier schon so ein bisschen angelegt aus dem Südwesten. Weil du da ganz starre Strukturen bekommst, die sich über Jahrhunderte nicht mehr richtig verändern, trotzdem extrem Bevölkerungswachstum hast und du dann da immer mehr Hungersnöte im Südwesten auch immer wieder hast. Und viele der Bauernfamilien zu der Zeit gehen dann auch in die Schweiz aus dem Südwesten und ziehen nochmal tiefer in die Berge. Die Wurzel dieser großen Amerika-Auswanderer aus Südwesten liegt so auch ein bisschen darin, dass die Strukturen, die nach dem Bauernaufstand im Gescheiterten geschaffen wurden, ja, so wenige Freiheiten den Bauern ermöglicht haben, langfristig. Ein extrem spannenden Punkt, was ich fand, war, dass der Bauernaufstand zum Ende der Burgen in Deutschland geführt hat. Also wenn man sich so fragt, Warum gibt es eigentlich so viele Burgruinen in Deutschland? 15, 25, Freunde. Es war eine verheerende Zeit für Bürger, Burgen und Kloster. Insgesamt wurden etwa 1000 Burgen und Kloster 15, 24 und 25 teilweise oder vollständig zerstört. 1000 in anderthalb Jahren.
Ja.
Im Bambergischen wurden Mitte Mai innerhalb von nur 10 Tagen fast 200 Burgen zerstört oder beschädigt. Die haben 20 Burgen am Tag weggemacht.
Ja.
Im Thüringischen, Halberstädtischen und Wernigerodischen zählte man allein rund 300 zerstörte Klöster. Da sieht man auch, wie viele zu viele Klöster es vorher gab. Es gab einfach extrem viele Klöster überall und Burgen und alle wollten irgendwelche Steuern von dir haben. Also da, kein Wunder, dass da die Wut sich darauf als erstes gerichtet hat. Und damit war die große Zeit der mittelalterlichen Burgen vorbei. Das war damit beendet mit dieser Zerstörungswelle. Stattdessen wurden nun Schlösser bzw. Festungen errichtet. Schlösser als Landsitze und Festungen, um dafür zu sorgen, dass die Bauern es nicht so einfach haben, wenn sie nächstes Mal wiederkommen. Das ist die nachhaltigste Zerstörungswelle deutscher Burgen jemals. Am Ende führt die Niederlage der Bauern dazu, dass der Grundstein für den Vermögenszuwachs bei den siegreichen Adligen hier führen. Also es kommt zu einer Umverteilung von unten nach oben. Die verlorenen Bauern, die nicht tot sind, müssen jetzt mehr Geld, mehr Abgaben und extra Schulden begleichen bei den Adligen, die sie gerade niedergeworfen haben. Ganz spannend, es gab den Geismayer, da bin ich jetzt heute in der Folge nicht weiter drauf eingegangen, das war so auch ein süddeutscher Schweizer Bauernanführer, der es dann geschafft hat, am Ende über die Alpen nach Italien zu entkommen, glaube ich. Und da habe ich einen sehr unterhaltsamen zum Ausschluss, nachdem das jetzt so ein bisschen tragisches Thema ist, wo wir sehen, nichts lief gut, die Forderungen waren eigentlich ganz vernünftig und am Ende wurde alles niedergemacht mit extremen Verlustzahlen. Noch so einen kleinen lustigen Ausblick, den ich bei Bücking gelesen habe. Also nach der Niederlage von Geismayer, Jonas, willst du mal vorlesen nachdem?
Nachdem auch dieser Resttrupp vor Radstadt geschlagen war, ergab sich der eine Teil den Siegern auf Gnade und Ungnade. Der zweite Teil unter Geismayer flüchtete über das Pustertal in die Republik Venedig. Der dritte Teil hoffte als Outsider zu den Türken oder zu den roten Juden in Amerika entkommen zu können. Wer sich von dem Resttrupp zu den Inkas oder Mayas zu flüchten anschickte, von dem traf die Charakteristik der Sieger durchaus zu, wonach jene nichts zu verlieren haben.
Ja, also die lustige Vorstellung, dass die von roten Juden in Amerika geredet haben. Ich denke, oh, what the fuck? Ja, aber so ein ganz kleiner Einblick in so die Untiefen eines Weltbildes eines Schweizer Bauern frühen 16. Jahrhundert bekommt man da, wenn man sich das anschaut. Aber auch spannend, dass es durchaus diese überregionalen Ideen dann gab. Wenn es scheitert und ich ins Exil muss, wo gehe ich denn hin? Ja, vielleicht gehe ich in die Türkei, die zu den ultimativen Feinden erklärt werden immer, aber da bin ich auf jeden Fall auf der anderen Seite. Oder also die beiden Enden der Welt. Im Osten das Osmanische Reich als der große andere und im Westen das zu diesem Zeitpunkt seit 30 Jahren erst entdeckte Amerika. Also du musst dir vorstellen, wir reden 1525. Vor 30 Jahren ist Kolumbus, hat das für Europa überhaupt real gemacht. Und 30 Jahre später überlegen sich Bauern in der Schweiz nach einem gescheiterten Aufstand, dass man doch dahin entkommen könnte. Also, da kannst du dir auch vorstellen, was das für einen extremen Pull-Faktor für alle, die nicht ins europäische System gepasst haben, hatte.
Ja.
Dann geht man nach Amerika. Das beginnt jetzt zu diesem Zeitpunkt eigentlich, diese Idee. Und ja, wird sich die nächsten 300 Jahre dann halten. Wir werden das sehen, nach 1848 sieht man das wieder, dass die gescheiterten Aufständischen nach Amerika gehen. 1871, die Pariser Kommune, gehen ganz viele der Gescheiterten nach dem Aufstand, alle, die nicht erschossen werden, gehen nach London oder nach Amerika. Und wir sehen immer wieder so Auswanderungswellen der Radikalen. Ich meine, die Puritaner, die aus England nach Amerika kamen, kamen ja da auch hin, weil sie in England mit ihrer extremen Auslegung des Reformatismus angeeckt sind. Also von Anfang an eigentlich diese Idee, dass die Extremen aus Europa nach Amerika geschickt werden. Ganz spannende Idee. Und man lacht immer so ein bisschen über Australien und sagt, ah ja, das ist ja so ein bisschen die Gefängniskolonie der Engländer und so. Ne? Aber tatsächlich war Amerika im Großen und Ganzen für Europa und die europäischen Monarchien ja lange Zeit das, so eine Art Ventil, wo man die Leute, die unliebsamen Leute hinschickt, Die Franzosen haben lange Zeit, statt einer Todesstrafe zu verhängen im Absolutismus, die Leute in ihre Kolonien geschickt. Dann kamst du halt nach Guyana oder nach Louisiana oder so und musstest da dort arbeiten, aber Zwangsarbeit verrichten. Aber statt dich hinzurichten, hast du nur noch 2 Jahre lang Straßen bauen können, bevor du an Malaria gestorben bist. Und ja, das war kam der Todesstrafe teilweise auch gleich. Ja, so viel dazu. Bauernaufstände, Jonas, was ist dein Bild davon? Was hast du heute gelernt? Gib mal noch einen schönen Ausblick.
Oh. Ja, also es ist ja alles sehr tragisch zu Ende gegangen, auch wenn sie mit guten Absichten gestartet sind. Ja, das lässt mich jetzt eher so ein bisschen enttäuscht zurück, einerseits. Ja, dass der kleine Mann verloren hat, sich seine Rechte nicht erkämpfen konnte, sondern nochmal zurückgeworfen wurde und dass es dann nochmal gedauert hat. Aber man sieht wieder, Entwicklung verläuft nicht linear, nirgends. Und ja, es ist ja ein bisschen besser geworden, aber ich glaube, wir haben immer noch ein bisschen Strecke zu gehen. Ne?
Ja. Ja, und das Spannende ist halt, dass der Bauernaufstand dann zum Beispiel von den völkischen Autoren in den 20er und 30er Jahren und 40er Jahren so vereinnahmt wurde, dass sie gesagt haben, naja, jetzt haben die Bauern durch die nationalsozialistische Revolution, die ja immer, da haben wir schon drüber geredet, auch in der Folge zu 1933, dass die Nazis eben versucht haben, ihre Machtergreifung, ihre Machtübernahme, ihren Coup auch als Revolution darzustellen, obwohl das eigentlich nicht war. Oder nicht den klassischen Ideen alter Revolution entspricht. Und da hat es sehr gut reingepasst, sich auf die Bauernaufstände zu beziehen und zu sagen, damals wurde dafür gekämpft, jetzt ist der Bauer endlich da, wo er ist. Und dann kann man diese antisemitischen Anklänge auch schön aufnehmen der Bauern und sagen, guck mal, die haben es damals auch schon gewusst. Und wir machen jetzt hier Blut- und Bodenpolitik und damit ist endlich der Bauernaufstand irgendwie Realität geworden, ja, was natürlich auch ganz selektiv die Sachen rauspickt, auf die sie Lust haben. In der DDR wurden dann Leute stark gemacht, die diese sozialrevolutionären Aspekte hochgehalten haben, wie Münzer zum Beispiel. Und dann gibt es Denkmäler für Münzer und da wird er als Protokommunist gefeiert und gesagt, hier haben sich eigentlich schon die rechtmäßigen deutschen Bestrebungen nach Kommunismus im ausgehenden Mittelalter, der frühen Neuzeit irgendwie Bahn gebrochen. Und jetzt haben wir in der DDR es endlich geschafft, die Ziele des Bauernaufstandes zu perfektionieren. Also man kann sich da immer sehr schön drauf beziehen und sagen, jetzt sind wir dort angekommen, was die Bauern wollten. Der Wald wurde uns immer noch nicht und man darf immer noch nicht überall, brauchen wir einen Anglerschein, um zu fischen. Ich weiß nicht, ob das... Ob die alle Punkte der Bauern jetzt so umgesetzt wurden, die Frondienste wurden abgeschafft, Halleluja. Von daher könnte man auch sagen, heute wurden eigentlich wir in der perfekten Welt der Bauern, aber das bezweifle ich auch. Die hätten bestimmt auch einige Sachen wieder auszusetzen.
Was könnten sich denn die heutigen Bauern mit den Bauernprotesten, was könnten die sich abschauen? Oder welche Forderung? Ja, ganz also gerade das mit der Allmende, finde ich, könnte man mal wieder einführen. Ich weiß nicht, ob das den Bauern heutzutage passen würde, aber wurde...
Das mit der Allmende ist eine gute Idee. Ja. Wir haben das Land jetzt schon ganz schön verteilt. Müssen wir überlegen, wem nimmt man das wieder weg? Ja. Vor allem, wenn das Gemeinschaftsland ist. Wer hält die Gemeinde davon ab, direkt das nächste Wohngebiet drauf zu buttern? Ich finde, dass also die heutigen Bauernproteste sollten sich auf jeden Fall die Bauernkriege genau anschauen und sich überlegen, ob man gegen professionelle Söldner ins Feld zieht oder ob man sich das nochmal überlegt. Weil ich glaube, so eine Panzerfaust richtet an so einem Traktor doch ganz schön Schaden an. Also ich habe die Videos gesehen, die Streifenwagen kann man ganz gut trippeln mit so einem Traktor. Aber sobald dann da ein Panzer vorfährt, hat man, glaube ich, schlechte Chancen.
Wird schwer.
Ich würde den Bauern vielleicht empfehlen, demokratische Wege zu gehen und ein bisschen, die Forderungen von Münzer, aber vielleicht nicht so katastrophal fehlkalkulieren, wie die Schlacht ausgeht. Das ist, also, Im Endeffekt war halt leider, wie in Deutschland so oft, Luthers Weg der erfolgreichere, weil er sich wieder in der Oberschicht verbündet hat. Und das sehen wir ja auch, also ne, von so die paar, also hier, keine Ahnung, Deutschland erfindet die Krankenkasse und die allgemeine Sozialversicherung und solche Sachen, wer macht das? Die Ultrakonservativen unter dem Druck einer linken Opposition, es passiert aber wieder nicht, die Linken führen es ein, sondern es führt die Konservative, na Bismarck führt es ein, um der SPD das Wasser abzugraben. Ja, und auch die Revolution von 1848, wo versucht wurde, basisdemokratisch irgendwas zu reißen und am Ende das preußische Truppen niedergeschlagen haben und wir dann nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg in der Weimarer Republik auch wieder eigentlich, klar, Matrosenaufstände und so, aber schon auch wieder eine Weimarer Republik von oben bekommen, im Großen und Ganzen. Ne? Dann nach dem Zweiten Weltkrieg auch wieder die Demokratie, die uns, die von den Siegermächten instituiert wird. Also die deutsche demokratische Tradition, so stolz immer wieder auf die zurückgeblickt wird, ist jetzt wenig von basisdemokratischen Siegen geprägt.
Ja.
Das muss man leider so festhalten. Und die Bauernkriege hatten den Ansatz, sie wollten ja auch jetzt, wie gesagt, nicht alle wie Münzel komplett die Gesellschaft verändern. Die wollten ja teilweise auch einfach nur weniger Frondienste und ihre Privilegien aus dem Jahrhundert davor erhalten. Ja. Und was wir in den Bauernaufständen sehen können, ist auf jeden Fall, dass es eine breite Front in der Gesellschaft gab, weil die makroökonomischen Bedingungen sich radikal verändert haben und damit eine breite Unzufriedenheit auch geherrscht hat über verschiedene, zwischen teilweise Stadtbevölkerung und Landbevölkerung wie in Thüringen oder so. Und wir damit schaffen, so eine Querfront zu bilden, die über die klassische Ständegesellschaft hinausgeht, wo man sagt, wir leiden doch unter den gleichen Brotpreisen. Wir haben hier eine Gemeinsamkeit, egal ob du in der Stadt wohnst und Geselle bist oder auf dem Land sitzt gerade. Und ich glaube, das kann man
auf jeden Fall mitnehmen. Also
das kann man auch mitnehmen.
Ja.
Das ist da eine also über verschiedene Interessen, in einer sehr partikulierten Gesellschaft, die davon gelebt hat, dass es diese sehr klare Einordnung und das Gegeneinander auch gab der Stände und diese Konkurrenz, wird mit den Veränderungen werden da auch breitere Fronten möglich. Ja, und leider sehr unerfolgreich organisiert. Wir werden uns in der Zukunft mal, wie gesagt, mit der Dithmarschen Bauernrepublik und mit Hus noch genau beschäftigen, um ein paar erfolgreiche Bauern hier uns anzuschauen. Aber der deutsche Bauernaufstand im Südwesten gibt das leider nicht her. Ja, das war so viel. Lasst uns gerne gute Bewertung da. Wir arbeiten an der Soundqualität und hätten gern wieder 4,9 Sterne bei Spotify. Von daher lasst uns da gerne 5-Sterne-Bewertung da. Auch sonst, egal wo ihr uns hört, folgt uns, kommentiert, teilt das Ganze gerne mit euren Freunden oder Freundinnen oder Eltern oder wer auch immer sich dafür interessieren könnte. Arbeitskollegen, die ihr hasst, die zu viel Zeit haben, uninteressante Arbeitskollegen, dass die ein bisschen was erzählen können in der Pause. Ansonsten, wir können auch uns auf Patreon unterstützen und wir freuen uns über alle neuen Patreons, die dazugekommen sind. Vielen Dank für die uns da unterstützen. Und ansonsten bis nächste Woche, Jonas.
Bis nächste Woche. Wir arbeiten an der Reduzierung der Bis bald.
Bis dann. Tschüss.